Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Alve, ich gehöre zum Ältestenteam. Normalerweise predige ich nicht so oft hier vorne, sondern oben im Kindergottesdienst oder bei den Rangern. Genau, heute bin ich mal hier. Es sind Sommerferien und da ist die Predigtreihe Herzenssache, das heißt, jeder erzählt, was so auf seinem Herzen liegt, was er auf dem Herzen hat. Und meine Predigt heute heißt Anders als erwartet. Manchmal passieren uns so Sachen im Leben, die sind einfach komplett anders, als wir das erwarten. Zum Beispiel, dass die Übersetzer heute dort hinter der Glaswand sitzen und nicht dort oben, wo sie sonst sitzen. Das war anders, als sie das vielleicht letzte Woche erwartet haben. Ich hatte gestern auch einen ganz spannenden Termin. Ich hatte gestern ein Date, was ich vor 30 Jahren mit zwei Freunden abgesprochen habe. Das war direkt nach dem Abi, bin ich mit zwei Freunden nach Lappland gefahren zu einer mehrwöchigen Trekkingtour. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie wir damals aussahen. Und wir hatten uns damals ausgemacht, genau nach 30 Jahren, zu dem Zeitpunkt, wo der Zug abgefahren ist, treffen wir uns in der Sächsischen Schweiz. Damals waren wir uns auch ganz sicher, wir kommen alle, wir vergessen das nicht. Ich war gestern dort und ich war alleine. Aber ich hatte eine mega coole Zeit mit Gott. Ich bin abends, wir wollten Viertel elf abends, war der Termin und es war eine totale Ruhe in der Sächsischen Schweiz. Es wurde langsam kühler und es war so schön. Schön, dass Saskia mich freigesetzt hat, dass ich fahren konnte. Letzten Endes, wir können nur herausfinden, was passiert. Oder ich konnte nur herausfinden, kommen die anderen oder nicht, wenn ich hingehe. Sonst hätte ich wahrscheinlich ewig überlegen müssen, was ist. Kommen sie nicht, sind sie gekommen? Ich musste hingehen. Genau, manchmal sind einfach Sachen anders, als wir sie erwarten. Das ist noch ein anderes praktisches Beispiel von mir eingefallen. Ich habe vorhin geguckt, was steckt denn hier in meiner Hosentasche? Und da habe ich einen Aufnäher gefunden, einen Camp-Aufnäher. Also bei den Rangern, wenn wir aufs Camp gehen, dann gibt es immer einen Camp-Aufnäher. Und das ist vom Distriktcamp 2018. Da waren wir an der Ostsee. Ich habe mir überlegt, wie kommt der in meine Tasche? Wahrscheinlich habe ich die Hosen seitdem nicht mehr angehabt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, damals habe ich gedacht, fährst du ganz entspannt auf das Camp. Mein Willi war damals gerade ein paar Monate alt und dachte, ich mache ein entspanntes Camp, mache keinen großen Stress. Und dann ist der Campwart ausgefallen, ein paar Monate vorher. Und auf einmal war ich mit in der Campleitung, habe die ganze Camp-Orga gemacht. Manchmal passieren Sachen einfach anders, als wir sie erwarten. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich möchte heute ein Beispiel aus der Bibel bringen, weil Jesus war Meister darin, Erwartungen auf den Kopf zu stellen. Also vor allen Dingen die Erwartungen von den religiösen Leuten seiner Zeit, aber auch seiner Jünger. Auch die hat er manchmal, da hat er manchmal die Erwartungen ganz schön auf den Kopf gestellt. Und eine Bibelstelle, die mir in meinem Leben wichtig geworden ist an ganz vielen Stellen, die habe ich euch heute mitgebracht. Und dort werden Erwartungen auch ganz schön auf den Kopf gestellt. Nämlich Johannes 13, Verse 1 bis 7. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm: Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her, nicht nur die Füße und bitte auch den Rücken mit Schrubben. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meinte er mit dem Satz, nicht jeder von euch hier ist rein. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles, nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Und ja, ich mag Petrus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag Petrus, ich mag seine Impulsivität. Er trägt einfach sein Herz auf der Zunge. Und mir geht es manchmal auch so und manchmal muss ich da ein bisschen zurückrudern oder muss Sachen erklären. Ein bisschen wie Petrus. Na, Petrus sagt hier, du sollst mir niemals die Füße waschen. Und dann sagt er, wasch bitte alles. Oder an einer anderen Stelle, als Jesus seine Jünger fragt, wer sagen die Leute, wer ich bin, sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und kurz danach, als Jesus sagt, hey, ich muss ans Kreuz gehen, ich muss sterben, sagt er, nein, geh nicht ans Kreuz, das kannst du doch nicht machen. Und Jesus muss letzten Endes sogar zu ihm sagen, hinfort von mir, Satan. Petrus hat einen Mut, den ich mir manchmal wünsche, nämlich als er Jesus übers Wasser zu den Jüngern kommen sieht, die im Boot sitzen, sagt er, hey, ruf mich, ich will auch zu dir kommen. Und er hat den Mut, aus dem Boot auszusteigen, auf dem Wasser zu laufen. Ich weiß nicht, wer von euch sich das noch nie gewünscht hat, sowas machen zu können. Und er erlebt dieses Wunder, auf dem Wasser gehen zu können. Und kurz danach hat er Angst vor den Wellen, droht zu sinken, ruft, Jesus, Jesus, Hilfe! Und Jesus holt ihn wieder raus. Kurz nach dem, was wir gelesen haben, sagt er zu Jesus, Jesus, ich werde dich nie verlassen. Auch wenn du sagst, wir verlassen dich alle, aber ich werde dich nie verlassen. Und kurz danach verleugnet er ihn dreimal. Petrus ist auch der, der dem Soldaten das Ohr abschlägt. Und Jesus muss es wieder in Ordnung bringen, muss es wieder heilen. Was ich an Petrus so mag, ist, Petrus trägt wirklich sein Herz auf der Zunge, aber er legt auch Jesus immer wieder sein Herz hin und lässt sich von ihm verändern. Und das ist das, was Petrus dann letzten Endes zu dem Mann macht, der der Felsen ist, so wie Jesus ihn genannt hat, und der ja der Fels der ersten Gemeinde ist. Und das ist nur so ein kleiner Einschub. Ich möchte gerne aus der Bibelstelle zwei Punkte rausholen. Also aus meiner Sicht steckt mega viel drin, aber ich möchte mich auf zwei Punkte beschränken. Und mein erster Punkt ist, sei ein Diener. Wann passiert das? Das ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Freunden hat. Und Jesus weiß ganz genau, was ihn am nächsten Tag erwartet. Und er könnte auch sagen, hey, kommt Leute, morgen muss ich leiden. Morgen muss ich sonst was auf mich nehmen, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Heute könnt ihr mich nochmal so richtig verwöhnen und für mich da sein. So wäre es doch eigentlich normal, oder? Zumindest in unserer Welt. Wenn ich an die WM denke, die gerade läuft, ich habe das Spiel gestern leider verpasst. Ich werde mir dann heute nochmal die Zusammenfassung angucken. Die Spieler, die auf dem Platz stehen, die haben Trainer, die haben Physiotherapeuten, die ihn immer wieder massieren, die haben ihre Köche, die haben ihre Mentaltrainer und ich weiß nicht, was die sonst noch alles haben. die für sie da sind, dass sie dann letzten Endes das machen können. Und Jesus hätte auch zu seinen Jüngern sagen, komm, ihr pusht mich heute nochmal, ihr baut mich nochmal so richtig auf, ihr verwöhnt mich nochmal. Ich weiß nicht, wer von euch, so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, als ich an die WM dachte, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kinder durch eine Prüfungszeit begleitet hat. Da sind wir als Eltern Trainer, Koch, Physiotherapeut und Mentaltrainer in einem. Ich habe das schon zweimal erlebt, zweimal Abi mit durchgemacht. Da darf man das alles selber machen. Aber bei Jesus ist es komplett andersrum. Jesus bindet sich ein Handtuch um und macht und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das ist eine Aufgabe, die sonst die allergeringsten Sklaven im Haushalt gemacht haben. Das war diese Drecksarbeit, haben wirklich die niedrigsten Sklaven gemacht. Niemand anders. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch an den Ausspruch von Johannes dem Täufer erinnern? In Markus 1, Vers 7 steht, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen und Ergänzung von mir und ihm die Füße zu waschen. Also Johannes sagt, Jesus ist so besonders, dass ich es noch nicht mal wert bin, sein geringster Diener zu sein. Und dieser Jesus, der Sohn Gottes, macht sich am letzten Abend, den er mit seinen Freunden hat, zum Diener und Sklaven und wäscht ihnen die Füße. Und warum macht er es? Das sagt er ganz klar, weil er ein Vorbild für uns sein will. In Versen 15 bis 17 steht, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles, nun handelt danach. Das ist der Weg des Segens. Also das heißt nicht, dass wir uns jetzt jeden Sonntag gegenseitig die Füße waschen sollen und als die Gemeinde der Fußwäscher bekannt werden sollen. Sondern was dahinter steht, ist der Gedanke, dient einander. Seid füreinander da, dient euch. Und ich muss das für mich selber mitnehmen. Wie oft sehe ich im Gottesdienst hier jemanden tragen oder tun und ich weiß, dass er eigentlich gerade Hilfe bräuchte und ich ihm auch helfen könnte, aber ich gehe vorbei, weil es nicht mein Dienst ist, weil ich heute gerade mal keinen Dienst habe. Und ich möchte uns ermutigen, aufeinander Acht zu geben, aufeinander Acht zu haben, wo können wir uns gegenseitig dienen. Und ich denke, das wäre das größte Zeugnis für Ungläubige, die in unseren Gottesdienst kommen, wenn die sehen, hey, hier sind die Leute füreinander da, sie dienen einander, sie unterstützen sich gegenseitig. Egal, was das gerade ist, was zu tun ist. Ich habe ein paar praktische Punkte, wie wir das umsetzen können. Auf den anderen Acht geben. Mit offenen Augen rumgehen, den anderen sehen. Vielleicht, wenn man sieht, jemand geht schlecht, fragen, hey, geht's dir nicht gut, kann ich für dich beten? Vielleicht sehen wir auch, wo wir jemandem helfen können. Der Nächste ist oft näher, als wir denken. Und wo kann ich helfen? Meist hilft eine kleine Geste. Manchmal werden Sachen mitgebracht in Gottesdienst. Irgendjemand hat das Auto voll, bringt Sachen mit, ob das Kaffeedienst ist oder für einen Kinderdienst für Zeug. Und das Auto hält hier vor der Tür und die Leute tragen eine Kiste nach der anderen rein. Wenn du vorbeigehst und fragst, hey, kann ich dir helfen? Kann ich mit anpacken? Irgendwo eine kleine Geste, eine kleine Hilfe, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht. Und ich habe bewusst geschrieben, wo kann ich helfen und wo kann ich anderen dienen. Ich denke, dienen ist noch ein Schritt mehr. Dienen kostet was. Es hat Jesus auch was gekostet, sich das umzubinden, sich hinzuknien. Dienen ist mit Kosten verbunden. Und ich möchte die Frage euch nochmal mitgeben. Hast du einen Dienst oder ist es für dich selbstverständlich, dass du jeden Sonntag hier in Gottesdienst kommst und dass alles gemacht ist, dass die Stühle stehen, dass Beamer läuft, dass die Technik aufgebaut ist, dass die Lobpreiser machen und dass die Kinder noch betreut werden. Wenn du es nie hast, dann mach dir Gedanken, ob du dich vielleicht irgendwo einbringen kannst. Ich will jetzt nie riesen Druck aufbauen, weil ich weiß, dass einige auch müde sind und auch mal eine Dienstpause brauchen. Das ist alles legitim. aber vielleicht kann ich, so wie wir es vorhin gemacht haben, für die Kinder und für den Kindergottesdienst beten. Auch beten ist ein Dienst. Ein ganz, ganz wertvoller Dienst. Und ich denke, in dem Dienstbereich können wir noch viel, 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 viel besser werden. Heute früh sind einige Dienste ausgefallen hier. Habt ihr wahrscheinlich alle gar nicht gemerkt. Und das war für mich so ein klassisches Beispiel. Hey, ihr könnt alle auf Stühlen sitzen. So cool. Heute früh war kein Hauskreis da. Der ist aus irgendeinem Grund kurzfristig ausgefallen. War auch niemand da, der Beamer aufgebaut hat. Wisst ihr, wer das alles gemacht hat? Die Techniker und die, die da waren. Und ich denke, das ist mal ein ganz großer Applaus. Die Techniker sind die, die hier früh immer, ich weiß nicht, um 7:30, wann seid ihr da? Jeden Sonntag, ne? Müsst ihr euch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt. Und also das dient einander war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der steht in Versen 6 bis 10. Ich möchte die nochmal vorlesen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Nein, protestierte Petrus, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasch mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu werden. Und Jesus macht hier so eine klare Aussage. Wenn wir gebadet sind, reicht die tägliche Fußwäsche. Jesus hat am nächsten Tag, am Folgetag von dem, wo unsere Geschichte spielt, was getan, was Petrus in dem Moment nicht erwartet hat und auch noch nicht verstanden hat. Er ist für unser aller Sünde ans Kreuz gegangen. Für deine, für meine Sünde, für die Sünde der Jünger. Und hat dafür bezahlt und hat uns freigekauft. Und wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben, wenn wir gebadet sind, wenn wir getauft sind, dann reicht es, den täglichen Dreck, die täglichen Sünden abzuwaschen. Die Füße wurden, ich meine, die Leute hatten damals nur Sandalen an und waren in staubigen Straßen unterwegs, klar wurden die Füße dreckig. Und so geht es uns auch im Alltag. Na, keiner von uns ist frei von Sünde und jeder von uns versündigt sich, ob er will oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir die Sachen jeden Tag zu Jesus bringen, uns den täglichen Dreck immer wieder von ihm abwaschen zu lassen. Wir brauchen nicht jeden Tag alle Sünden unseres Lebens zu bekennen, dann würde ich nie fertig werden, wenn ich das an einem Tag machen müsste. Wir brauchen uns auch nicht jeden Tag neu taufen zu lassen, aber jeden Tag den Dreck des Tages zu Jesus bringen und das abwaschen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsvers in der Geschichte. Das ist Vers 7. Der mir schon mehrfach ganz, ganz wichtig geworden ist. Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Und in dem kleinen Satz steckt so viel Weisheit drin und so viel Wahrheit drin. Was immer wir erwarten, wir müssen akzeptieren, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken und dass seine Wege oft komplett anders sind, als wir unsere Wege wählen würden. Und im Rückblick verstehen wir vieles besser und manches verstehen wir vermutlich erst im Himmel. Aber im Augenblick können wir nur vertrauen. Du hast noch ein bisschen Zeit, es kommen dann noch mal praktische Punkte. Kannst dich noch mal entspannt hinsetzen. Entschuldige. Genau. Im Rückblick verstehen wir manches besser und manches verstehen wir vielleicht wirklich erst, wenn wir im Himmel sind. Im Augenblick jetzt können wir einfach nur vertrauen. Und das ist mein Punkt 2. Vertrau und geh weiter. Und die Jünger mussten auch vertrauen und weitergehen. Ansonsten wären sie vielleicht weggerannt. Also ich an Petrus seiner Stelle, wenn ich gemerkt hätte, ich habe so groß aufgetragen und habe gesagt, Jesus, ich verlasse dich nicht. Und dann mache ich genau das, was Jesus vorher gesagt hat. Ich wäre wahrscheinlich heulend weggerannt und hätte mich irgendwo in der Ecke versteckt und wäre nie wieder aufgetaucht. Aber Petrus hat sich aufgerappelt und ist weitergegangen. Und dieses Weitergehen hat ihn zu dem Mann gemacht, den er am Ende geworden ist. Dieser Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen konnte. Und ja, mir ist es im Leben auch schon oft so gegangen, dass ich einfach vertrauen musste und weitergehen musste. Und das erste Mal, wo mir der Bibelvers über den Weg gelaufen ist, das war ich in der Sächsischen Schweiz und hatte wirklich einen ganz, ganz schlechten Tag. Ich war noch jung, ich glaube 20 oder Anfang 20. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine Freundin, und die hatte ich ein Jahr vorher kennengelernt, die hat mich aber nach einem halben Jahr verlassen und ich war alleine. Und ich bin, wie der Zufall das so wollte, ob es ein Zufall war oder nicht, bin ich genau an dem Tag, als wir ein Jahr vorher zusammengekommen sind, genau an den Punkt gekommen, wo wir zusammengekommen sind. Und dort hat es mich voll erwischt. Dort kam so richtig diese Traurigkeit, diese Trauer kam hoch. Und ich dachte, boah, was soll ich jetzt machen? Dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen und da habe ich genau diesen Bibelabschnitt gelesen. Und dieser Vers ist mir so voll ins Gesicht gesprungen. Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue, aber eines Tages wirst du es verstehen. Und ich habe so eine Ruhe bekommen von Gott. Und immer wieder in schweren Zeiten danach hat dieser Vers mich echt ermutigt. Und ja, das Schöne ist, wir kennen das Ziel unseres Lebens. Also ich hoffe, ihr kennt es. Wer es nicht kennt, kommt bitte auf uns zu und redet mit uns. Mein Ziel in meinem Leben ist, dass ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen will. Das ist mein Ziel. Das Ziel habe ich vor Augen. Aber ganz ehrlich, wer von uns wünscht sich nicht, zumindest ganz tief im Herzen, den ganzen Weg bis dahin zu kennen? Was passiert morgen, was passiert übermorgen, was passiert nächstes Jahr? Und wir wissen nicht, was uns hinter der nächsten Biegung unseres Weges erwartet. Und auch die Jünger erwartet am nächsten Tag eine Krise, die sie definitiv nicht so erwartet haben. Und die sie nicht in dem Umfang geahnt haben. Ich denke, vereinzelt haben die immer noch daran festgehalten, zumindest tief im Herzen, dass Jesus sich als König auf Davids Thron setzen wird und die Römer aus dem Land jagen wird. Weil das war damals die große Hoffnung in den Messias. Der kommt. Und dann stirbt Jesus am Kreuz wie ein Verbrecher und sie müssen sich verstecken und müssen gucken, wie geht's jetzt weiter. Und manchmal kommen Krisen unerwartet. Meistens brauchen wir sie gerade überhaupt nicht. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie so eine Krise aussehen könnte. Auf dem Weg in lang verdienten Urlaub geht das Auto kaputt. Oder dein Kind wird krank. Oder du verlierst deine Arbeit. Oder du bekommst eine schlimme Krankheitsdiagnose. Oder du verlierst einen lieben Menschen. Oder. Also Krisen können so unterschiedlich sein. Und manchmal verstehen wir einfach nicht, was Gott tut oder warum er manche Sachen zulässt. Und ihr seid in guter, wenn es euch so geht, seid ihr in guter Gesellschaft. Die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Also wenn wir David nur nehmen, den großen König, wo Jesus ja der Sohn Davids auch ist, der hat so viele Krisen durchgemacht. Und trotzdem hat er sich immer wieder aufgerabbelt. Einmal, als er da bei den Philistern gelebt hat, weil er sich vor Saul verstecken musste und dann sogar mit den Philistern in den Krieg ziehen sollte, hat Gott dafür gesorgt, dass er das letzten Endes nicht machen musste, dass er nach Hause gehen konnte. Aber während er dort war, haben die Feinde die Stadt überfallen, wo die gelebt haben, und haben alle Frauen und Kinder verschleppt, allen Besitz, alles weggenommen. Und im 1. Samuel 30, Vers 6 steht, wie David darauf reagiert hat. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Und das ist die Frage, die ich uns mit auf den Weg gehen möchte. Vertraust du ihm, auch wenn du nicht verstehst, was er gerade tut? Auch wenn du nicht verstehst, was gerade passiert? Und kommen wir mal zurück zu den Punkten von vorhin. Und wie kann Gottes Lösung aussehen? Also auch wenn das Auto kaputt ist oder Kind krank wird oder du krank wirst oder was auch immer, du sagst, oh, ich habe mich so auf den Urlaub gefreut, es kann trotzdem ein toller Urlaub werden. Wenn du die Arbeit verlierst, ich bin mir sicher, dass Gott einen anderen Weg für dich hat, dass er irgendwo eine Tür aufmachen wird. Vielleicht musst du erstmal durch eine Wüstenzeit gehen, aber Gott hat einen Weg für dein Leben. Gott kann dich heilen oder dir die Kraft geben, die Krankheit zu tragen. Gott ist an deiner Seite und tröstet dich, wenn du jemanden verloren hast. Und egal, wie dein Problem aussieht, Gott hat immer eine Lösung, definitiv. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist Vertrauen und Weitergehen. Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Also keiner weiß, was uns morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat erwartet. Und ich habe einfach mal ein bisschen zurückgedacht. Wie war das im Januar 2020, als wir von diesen Coronaviren da hörten irgendwo in China? Keiner von uns hat erwartet, was in den nächsten Jahren passieren wird, was auf uns zukommt für Einschränkungen. Und ich will kein Urteil treffen, irgendwelche Maßnahmen, das steht mir nicht zu. Ich habe Hochachtung vor allen, die in Krisen Entscheidungen treffen müssen und durch Krisen leiten müssen. Auch keiner von uns hat erwartet, was damals passiert. Oder all unsere ukrainischen Geschwister, die hier mit uns im Gottesdienst sitzen. Vor 3 Jahren hat sicher keiner von denen gedacht, dass sie jetzt in Dresden leben, dass sie hier bei uns im Gottesdienst sind. Und egal, was passiert, Gott sucht Menschen, die weitergehen und die nicht aufgeben. Und das möchte ich euch gerne mitgeben. Ich bin ja auch Ranger, also ich darf unseren Rangerstamm leiten. Also Ranger sind christliche Pfadfinder. Als Pfadfinder sind wir viel in der Natur draußen unterwegs. Und ich kann euch sagen, wenn man draußen unterwegs ist, dann hilft eine Landkarte, sich zurechtzufinden. Na, gerade wenn man nicht weiß, wo man hin muss, hilft eine Landkarte. Aber ich habe euch das mal auch mitgebracht. Um die Karte, dass die wirklich zur Natur passt, muss man oder sollte man einen Kompass dabei haben, weil man muss die Karte einnorden, das Norden auf der Karte wirklich mit Norden in der Natur übereinstimmt. Weil sonst kann es passieren, dass ich komplett in die falsche Richtung laufe. Habe ich auch schon gesehen. Wenn man nicht den Kompass verkehrt rum an die Karte anlegt und die nach Süden ausrichtet, dann kann es passieren, dass man komplett in die falsche Richtung losrennt. Ich habe mal ein Team gehabt, die hatten eine 25-Kilometer-Wanderung vor sich und die haben als erstes ihre Karte eingesüdet und sind komplett in die falsche Richtung losgegangen. Genau. Deshalb sollte man sich mit dem Kompass auch auskennen und sich damit auseinandersetzen. Wie funktioniert es? Ne, dass man die Karte einnordet und somit die Karte an die Natur anpasst. Und ja, wir brauchen im Leben auch einen Kompass, der uns ausrichtet. Und es gibt einen wunderbaren Kompass fürs Leben. Habt ihr hoffentlich alle zu Hause. Mit dem sollte man sich auch auskennen, auch wenn er ein bisschen umfangreicher ist als sowas. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, dann kennen wir uns auch damit aus und dann können wir uns davon immer wieder einnorden lassen in unserem Leben. Und gerade wenn wir in Herausforderungen stehen oder nach Herausforderungen, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder einnorden, dass wir uns immer wieder an Gott ausrichten, an seinem Willen ausrichten, auch wenn wir seinen Willen vielleicht in dem Moment noch nicht so verstehen, wie es ist. 1. Korinther 13, Vers 12, da steht, jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Genau, das spricht darauf hin, wenn ich dann Jesus gegenüberstehe, wenn ich mein Lauf hier vollendet habe, dann werde ich alles klar sehen. Jetzt sehen wir einfach noch nicht alles. Und das ist manchmal besser so. Wir können darauf vertrauen, dass Gott den Überblick hat. In Psalm 119, 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und ein Kompass, der mir die Richtung zeigt. Ich habe im Leben erfahren, Gott leuchtet nie mega weit voraus, sondern Gott leuchtet immer nur Schritt für Schritt, so die nächsten Schritte. Und der Rest ist Vertrauen. Und ich habe das extra eine Folie gemacht, Vertrauen sollten wir ganz groß schreiben. Und wenn ihr ein was mitnehmt, dann nehmt diesen Satz mit, Vertrauen sollten wir ganz groß schreiben. Noch ein Beispiel aus meinem Leben. Wir fahren morgen in Urlaub. Ich freue mich schon ganz sehr drauf. Wir fahren nach Polen, wir fahren erst ins Riesengebirge ein bisschen wandern und dann fahren wir nach Laski bei Warschau und nach Sobieszewo bei Danzig. Und manche hier in der Gemeinde, die schon länger da sind, haben die Namen vielleicht schon mal gehört. Dort haben wir vor vielen, vielen Jahren mal zwei Spielplätze gebaut für blinde Kinder. Bei beiden Spielplätzen waren Leute aus der Gemeinde mit dabei. Und ich habe, bevor das mit den Spielplätzen losging, habe ich in Chemnitz in der Blindenschule meinen Zivildienst gemacht. Und danach hat Gott mir eine Tür geöffnet, dass ich dort nach Polen zu diesem Blindenzentrum kommen konnte, was von katholischen Schwestern klostermäßig betrieben wird. Und das hat mein Herz total berührt. Und als ich das zweite Mal dort war zu Besuch, hat Gott zu mir gesprochen auf eine Art und Weise, wie ich es vorher noch nie gehört habe. Ich lag Mittagsschlaf, wollte eigentlich ein bisschen mich ausruhen und da sagt Gott zu mir, kümmere dich darum, dass die Kinder ihren Spielplatz bekommen. Und ich war total baff, ich konnte auch nicht mehr schlafen, ich war so ganz hippelig, bin Runden durch den Wald gerannt und habe Lobpreis gemacht, weil ich wusste, Gott hat geredet. Und das war Anfang von dem Weg. Es waren 2,5 Jahre Vorbereitung, wir haben Geld gesammelt, wir haben einen Verein gesucht, der das Ganze macht, wir haben Mitstreiter gesucht und letzten Endes im Sommer 2000 waren wir dann dort und haben mit über 100 jungen Leuten aus Deutschland und Polen den Spielplatz gebaut, in 3x2 Wochen Blöcken. Und ich habe immer gesagt, wenn ich am Anfang geahnt hätte, was da auf mich zukommt, was alles zu machen ist, dann hätte ich gesagt, Gott, such dir jemand anders. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber Gott leuchtet immer nur Schritt für Schritt unseres Weges. Und genauso ging es mir an vielen anderen Stellen im Leben. Ob das als Stammleiter bei den Rangern ist. Entschuldigung. Schluck trinken. Oder ob das als Ältester ist, wenn ich geahnt hätte, was es alles wirklich bedeutet, hätte ich gesagt, Gott, das ist eine Nummer zu groß für mich, such dir jemand anders. Wir können nicht wissen, was Gott tut und plant, aber wir dürfen ihm vertrauen und an seiner Hand gehen. Und ja, die Bibel hat so viele Beispiele. Ich möchte noch mal ganz kurz auf David zurückkommen. Ich habe vorhin schon eine Krise in seinem Leben genannt. David war ein Teenie, als er zum König gesalbt wurde. Und er kannte den Weg natürlich überhaupt nicht. Kurz nachdem er dort zum König gesalbt wurde als Teenager, hat er eine Kriegsmaschine, ein Kriegsmonster, den Goliath, getötet, wo das ganze israelische Heer gebibbert hat vor Angst. Und David geht im Vertrauen auf Gott dort rein und tötet ihn. Und dann, was kam dann? Eigentlich hätte er da auf einer Welle des Sieges reiten können und sagen, ja, jetzt bin ich bin der King und alles gut. Und dann fingen die Schwierigkeiten an. Er musste sich vor Saul verstecken. Saul hat ihm nach dem Leben getrachtet. Er musste in die Wüste fliehen und, und. Und erst mit 30 Jahren ist er König von Juda geworden und mit 37 König von ganz Israel. Wäre er den ganzen Weg gegangen, wenn er alles gewusst hätte? Und ich denke, es spielte für ihn keine Rolle, weil er vertraute Gott. Und das ist das Entscheidende. David hat von ganzem Herzen Gott vertraut. Er vertraute Gott für seine Führung. Und dazu möchte ich uns ermutigen, ein Leben im Willen Gottes zu führen und ihm zu vertrauen, dass er gut und richtig leitet. Und zum Schluss jetzt noch ein paar praktische Punkte zu dem Punkt. Und das ist jetzt euer Stichwort. Egal was passiert, lass dich nicht unterkriegen. egal was passiert, geh deinen Weg weiter. Vertraue Gott, dass er dich weiterführt. Vielleicht bist du irgendwo auf dem Holzweg unterwegs. Das kann natürlich sein. Dann sollst du auch nicht stur mit dem Kopf durch die Wand gehen. Dann berat dich mit jemandem, Hauskreisleiter, dem Ältesten, dem du vertraust, schütte dein Herz aus und lass dich vielleicht auch korrigieren. Ich will nie sagen, dass jeder seinen Weg mit dem Kopf durch die Wand gehen soll, aber lass dich nicht unterkriegen. Lass dich vielleicht auch korrigieren, wo ein kleines bisschen Korrektur notwendig ist. Zieh dich nicht zurück. Ich kenne leider zu viele Christen und auch gute Leiter, die nach einer Schwierigkeit, nach einer Krise das Handtuch geworfen haben, sich zurückgezogen haben und nicht mehr dabei sind. Und da tut mir jedes Mal, wenn ich dran denke, tut mir mein Herz weh, blutet mein Herz. Weil ich denke, Gott hätte noch so viel mit ihnen tun können. Behalte den Blick auf Jesus gerichtet. Er hat die Kontrolle und mit Sicherheit eine Lösung. Und ich habe Hochachtung vor Leuten, die mit Blick auf Jesus einfach weitergehen. Und Blick auf solche Vorbilder hat mir auch durch meine Krisen echt geholfen. Und ich habe zwei Leute mit, zwei Bilder. Ein Samuel Koch zum Beispiel, weiß nicht, wer von euch ihn kennt, der bei Wetten, dass so einen krassen Unfall hatte, eigentlich eine Schauspielschule gemacht hat gerade und im Rollstuhl sitzt, aber der hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Steh auf, Mensch. Er ist seinen Weg weitergegangen. Er hat seine Schauspielschule abgeschlossen, ist Schauspieler geworden und zeugt auch von seinem Glauben an Jesus. Oder ein Nick Vujicic, der ist ohne Arme und Beine geboren und wollte sich umbringen als Kind, Teenie, ich glaube 10 Jahre war oder so, als ich in der Badewanne ertränken wollte. Aber Gott hat ihn aufgerichtet, Gott hat ihn ermutigt. Und wisst ihr, was der Typ jetzt macht? Der reist durch die Welt und motiviert andere Leute, ein positives Leben zu führen. Weil er einen starken Glauben hat und weil er mit Gott weitergegangen ist. Höre nicht auf zu vertrauen. Und als ich Saskia die Predigt so ein bisschen erzählt habe, hat sie gesagt, du musst nur einen Bibelvers reinbringen. Das ist nämlich ihr Lieblingsbibelvers. Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vergess nicht, wir können Gottes gute Wege mit uns oft erst im Nachhinein erkennen. Er hat den Überblick. Wir verstehen oft jetzt nicht, warum er manche Sachen so tut. Aber es wird der Moment kommen, wo wir es verstehen werden, wenn wir zurückblicken. Wir dürfen Gott vertrauen. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich im Vertrauen auf Gott vorwärts zu gehen. Und ich möchte jetzt noch beten. Und vielleicht spricht dich irgendein Punkt ganz besonders an, dass du sagst, hey, ich stehe gerade vor einem schwierigen Schritt oder ich stehe gerade mitten in einer Krise drin und mir fällt es schwer, so dieses Vertrauen an Gott festzuhalten. Dann, ja, lasst uns was Aktives machen. Es wäre gut, wenn ihr alle mal aufsteht. Und wen das betrifft, du darfst gerne deine Hand heben. Wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich stehe vor einem schwierigen Schritt, mir fällt es manchmal schwer, ja, wirklich Gott zu vertrauen, dann möchte ich für dich beten. Streck dich aus zu Gott. Vater, du siehst jeden Einzelnen hier im Raum. Du siehst die, die oben sind im Übertragungsraum. Du siehst die auch zu Hause am Livestream sitzen. Du siehst jeden Einzelnen. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst unsere Kämpfe im Herzen. Du siehst unseren Weg. Und ich bete, dass du uns hilfst, im Vertrauen an dir festzuhalten, im Vertrauen an dich weiterzugehen. Ja, Jesus, und ich bete auch, wenn es uns gut geht, wenn alles gut läuft und wir gerade das Gefühl haben, oh, wir schweben gerade auf Wolke 17 und alles ist rosarot, dann bete ich, dass wir in dem Moment dranbleiben an dir und dass wir gewappnet sind, wenn doch wieder mal ein Stolperstein in unserem Weg liegt. Bete, dass du uns hilfst, weiterzugehen mit dir, dass du uns trägst, dass du deine Hand über uns hältst. Vater, und ich möchte auch beten, dass du uns den Blick immer wieder weitest auf unseren Nächsten, auf die Gemeinde, auf die Leute, die um uns rum sind, auf unsere Nachbarn oder auf der Straße, wenn wir jemanden treffen, dass dort, wo wir anderen helfen können, wo wir andere unterstützen können, dass wir bereit sind, uns ein dienendes Herz schenken zu lassen, dass wir bereit sind, uns rufen zu lassen und zu sagen, ich will dienen, wo ich gebraucht werde. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen berührst. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.